Wie häufig zitiert und erwähnte deutsch-tschechische Erklärung von 1997 war nicht der Anfang. 5 Jahre früher wurde bereits der deutsch-tschechoslowakische Vertrag über gute Nachbarschaft unterzeichnet. 20 Jahre sind vergangen, seitdem Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher sowie Staatspräsident Havel und Außenminister Dienstbier ihre Unterschriften unter den Vertrag gesetzt haben. Die tschechisch-deutsche Aussöhnung ist Fachgebiet des Prager Historikers Miroslav Kunstadt. Ab 1993 hat er auch Staatspräsident Václav Havel in diesen Fragen beraten. Hören Sie nun ein weiteres Kapitel aus der tschechischen Geschichte und darin ein Interview mit dem Historiker der Tschechischen Akademie der Wissenschaften über den Nachbarschaftsvertrag. Die Fragen stellte Till Janzer.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kunstadt, der deutsch-tschechoslowakische Nachbarschaftsvertrag wird 20 Jahre alt. Wie schwierig waren denn Ihren Informationen nach die Verhandlungen über den Vertrag und warum wurde er fast ein Jahr später als der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Auch die Verhandlungen mit Polen waren nie die einfachsten und im Falle der Tschechoslowakei gab es meines Erachtens am Anfang an jeweils unterschiedliche Zielvorstellungen, wie soll ein Vertrag aussehen sollte. Auf der deutschen Seite handelt es sich, soweit wir den ersten deutschen Vertragsvorschlag mit dem tschechoslowakischen vergleichen können, um einen in erster Linie zukunftsorientierten Vertrag, wo die Fragen der Vergangenheit womöglich breit ausgeklammert werden sollten, mit der Ausnahme einer sehr kurzen, geschichtswertenden Präambel. Auf der tschechoslowakischen Seite, aus verständlichen innenpolitischen Gründen, herrschte die Vorstellung, dass dieser Vertrag unter anderem oder in erster Linie ein Schlussstrich über die unseligen gemeinsamen Geschichte des 20. Jahrhunderts darstellen sollte. Und diese zwei unterschiedliche Prioritäten führten auch dazu, dass ein Kompromisstext entstanden musste, dass die Fragen der Vergangenheit etwas ausführlicher behandelt werden mussten, und das zeigte sich nicht als immer einfach. Und je länger die Verhandlungen waren, desto größer war auch die Möglichkeit für verschiedene lobbyistische Gruppen beziehungsweise auch Ungereimtheiten in der jeweils herrschenden Regierungskoalition zu nutzen. Das ist auch passiert und das führte zu der Verlängerung sowohl bei der Verhandlung des Vertragstextes, dann auch zu der verspäteten Unterschrift sowie Ratifizierung.
Gab es auf tschechoslowakischer Seite direkt Gegner des Vertrages und wenn, wer war das?
Also selbst der Gedanke, dass man mit wiedervereinigten Deutschland einen Grundvertrag vereinbaren sollte, ich glaube, dafür gab es auch in der Tschechoslowakei einen breiten Konsensus. In der Regierungskoalition, die hier da war, herrschte dieser Konsensus auch. Erst während des Jahres 91 mit den Aufsplitterungstendenzen im Bürgerforum gab es hier immer mehr Räume, um gewisse Unterschiede zum Ausdruck zu bringen. Also nicht zufälligerweise kurz nach der Gründung der Bürgerlichen Demokratischen Partei, ODS, zeigte Václav Klaus, der damalige Finanzminister und tschechoslowakische Vizepremierminister, gewisse Distanz zu den vorläufigen Ergebnissen der Vertragsverhandlungen, also Distanz zu demjenigen Ergebnis der in der Regierung von dem anderen Vizepremierminister und Außenminister Jiří Dienstbier also getragen wurde. Also da spüren Sie schon gewisse Zwistigkeiten, die da herrschten in jener Zeit. Natürlich, je näher der Wahltermin rückte, die Wahlen gab es dann 92 im Mai, desto mehr wurde der Vertragstext, der inzwischen im Herbst 1991 veröffentlicht wurde, zum Gegenstand der öffentlichen Debatte. Und es gab, wie Sie richtig sagen, viele Gegner. Zum Beispiel bei den tschechoslowakischen Sozialdemokraten, die damals relativ kleinen, überschaubaren Parlamentsklub in der damaligen Föderalversammlung hatten.
5 Jahre nach dem Nachbarschaftsvertrag wurde ja die deutsch-tschechische Erklärung unterzeichnet, abgeschlossen. Lässt sich sagen, welches der beiden Dokumente eigentlich wichtiger war?
Eigentlich, das ist in diesem Fall nicht ganz gut gestellte Frage. Die beiden Dokumente ergänzen sich natürlich. Aber die deutsch-tschechische Erklärung ist, würde sagen, eher ein Bonus. Es ist ein Dokument, das zum Beispiel die Deutschen und Polen nicht haben. Weil wenn Sie sich in die deutsch-tschechische Erklärung vom Jahr 97 einlesen, dann sehen wir da sehr ausführliche geschichtswertende Kapitel und einen zwar schwer gefundenen, aber doch interessanten Konsens an die Grundprobleme des gegenseitigen Verhältnisses. Aber es bleibt nicht nur bei diesem Konsens, sondern da werden auch konkrete Maßnahmen, konkrete Mechanismen vorgeschlagen, wie diese gemeinsame historische Erfahrung in positive Schritte umgesetzt werden kann. Die Errichtung des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds und weitere Dinge, die da sind. Auch es folgte eine sehr schnelle und meines Erachtens sehr positiv wahrgenommene Entschädigung der NS-Opfer. Aber nicht nur das. Es ist nicht der Schlusspunkt hinter der Geschichte, wie viele meinen, aber ich glaube, die Unterhändler haben diese Erklärung wirklich als Doppelpunkt gemacht, ja, in dem Sinne, dass jetzt neue Freiräume für Debatten aller Art, aber auch für neue Qualität der Beziehungen entsteht. Deshalb finde ich es als richtig, wenn heute viele Menschen sagen, naja, die deutsch-tschechische Erklärung ist eigentlich das Dokument, das uns heute verbindet, an den wir uns berufen.
Gab es denn schon Andeutungen vielleicht damals bei dem Nachbarschaftsvertrag, dass man nochmal nachlegen muss, weil ja der Bereich Vergangenheitsbewältigung im Prinzip nur angedeutet wird, aber ansonsten nichts in diesem Bereich in dem Nachbarschaftsvertrag steht. Und wann wurde denn eigentlich dann die Notwendigkeit erkannt, dass man nochmal eben etwas ausarbeiten muss? Oder eben halt, dass der Wunsch überhaupt bestand?
Es gab einen Punkt bei den Verhandlungen. Die Verhandlungsebene waren untypisch. Es gab eine offizielle Ebene. Das heißt, das war der tschechoslowakische stellvertretende Außenminister Matějka und der Botschafter Hönk auf der deutschen Seite. Das waren die offiziellen Unterhändler. Aber es gab auch eine zweite Ebene für diese ganz sensiblen Probleme. Das war der Staatssekretär Dieter Kastrup und Botschafter Jiří Kruša. Und auf dieser zweiten Ebene wurde über die flankierenden Maßnahmen gesprochen, die diesem Vertrag folgen sollten. Das war erstens auch eine Geste gegenüber den Sudetendeutschen. Auf der anderen Seite gab es auch sehr großer Wunsch tschechischer Seite, die Opfer des Holocaust und des Nationalsozialismus, insbesondere KZ-Opfer etc., zu entschädigen. Es war schon deshalb für die Tschechoslowakei sehr wichtig, weil eine ähnliche Stiftung, also Entschädigungsfonds, schon mit Polen entstand, beziehungsweise mit den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion, aber nicht mit der Tschechoslowakei. Das war natürlich unangenehm für die tschechoslowakische Regierung. Die beiden Außenminister, Dienstbier und Genscher, haben sich jedenfalls verabredet, dass ein Sondervertrag, der diese Entschädigungsfrage lösen sollte, erst im Nachhinein abgeschlossen werden sollte. wie Sie wissen, dann kam zu der Resignation Genschers an die Funktion des Außenministers und auch die Tschechoslowakei existierte nicht mehr. Also die Lösung bzw. zeitweilige Nichtlösung dieser Wünsche führte auch dazu, dass dann 1995 die Idee kam, nicht nur diese Fragen, sondern etwas breiteren Kontext der Vergangenheit in der deutsch-tschechischen Erklärung zum Ausdruck zu bringen. Und das ist auch der Fall gewesen. Ne? Also auch diese nicht gelösten Probleme, diese nicht vielleicht Schuldberge, aber Schulden des alten Vertrags führten dazu, dass ein paar Jahre später die deutsch-tschechische Erklärung auf die Welt kam. Ne?